Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Mittelschicht steht in Deutschland unter Druck. Die Mitte unserer Gesellschaft erodiert. Zu dem Schluss kommt eine Studie der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und der Bertelsmann Stiftung. Und helfen könnten dagegen vor allem Weiterbildungsmöglichkeiten und bessere Bildungsabschlüsse. Damit die Menschen aber überhaupt so weit kommen und eine Ausbildung oder ein Studium abschließen, müssen sie Deutsch lernen. Am besten so früh wie möglich und so gut wie möglich. Das sollen sogenannte Sprachkitas leisten. Wir besuchen heute eine und schauen, was das Konzept Sprachkita leisten kann. Ich bin Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. In Deutschland war man lange Zeit stolz auf eine große und leistungsfähige Mittelschicht. Die Mehrheit der Gesellschaft hatte genug zum Leben, durchaus auch mal ein bisschen was über, für einen Urlaub oder ein neues Sofa. Über Jobs mussten sich die meisten auch keine Gedanken machen. Mittelstand und große Unternehmen haben es möglich gemacht, dass viele in unserer Nachbarschaft lange Zeit ihres Erwerbslebens in dem gleichen Büro oder an der gleichen Maschine verbracht haben. Aber diese Mittelschicht gerät zunehmend unter Druck und sie bröckelt. Durch die Digitalisierung beispielsweise oder weil Maschinen die Arbeit übernehmen. Valentina Concilio arbeitet bei der Bertelsmann Stiftung als Arbeitsmarktexpertin und hat an einer Studie mitgearbeitet in Zusammenarbeit mit der OECD, die sich mit der bröckelnden Mittelschicht auseinandersetzt. Hallo Frau Concilio.
Hallo Herr Schütz.
Frau Concilio, damit wir auf dem gleichen Stand sind, können Sie uns kurz erklären, was ist für Sie die Mittelschicht und was sind typische Berufe der Mittelschicht?
In unserer Studie definieren wir die Mittelschicht relativ zum Median der verfügbaren Einkommen unter Berücksichtigung der Haushaltsgröße. Und demnach gehören all jene zur Mittelschicht, die zwischen 75% und 200% des Medianeinkommens zur Verfügung haben. Vielleicht in Zahlen gesprochen bedeutet das beispielsweise für das letzte Jahr 2018, für das uns Daten vorliegen, dass eine alleinstehende Person zur Mittelschicht gehörte, wenn sie zwischen 1.500 und 4.000 Euro pro Monat zur Verfügung hatte. Für ein Paar mit zwei Kindern war ein Einkommen zwischen 3.000 und 8.000 Euro pro Monat notwendig.
Also das ist ja schon eine relativ breite Streuung und betrifft wahrscheinlich auch viele Menschen in unserem Land. Wir haben das Jahr 2021, sind also schon satt im 21. Jahrhundert angekommen und wir merken, dass die Digitalisierung nichts Abstraktes mehr ist. Wie sehr ist denn gerade die Mittelschicht von Automatisierung oder anderen Auswirkungen der Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt betroffen?
Grundsätzlich sehen wir, dass das Automatisierungsrisiko in Deutschland im internationalen Vergleich vergleichsweise hoch ist. 18% haben ein Automatisierungsrisiko von mehr als 70%. Und das betrifft die Mittelschicht genauso wie die gesamte Bevölkerung oder Beschäftigungsstruktur in Deutschland. Das heißt im selben Maße und jetzt nicht außerordentlich. Was wir aber sehen, ist eine Polarisierung der Beschäftigung. Und das äußert sich darin, dass Beschäftigte mit mittleren Qualifikationsniveaus abgenommen haben und die Beschäftigungsanteile hingegen in Berufen mit niedrigen und auch hohen Kompetenzanforderungen in den letzten Jahren zugenommen haben.
Bei den Berufen mit niedrigen Qualifikationsansprüchen, die Sie gerade beschrieben haben, sehen Sie bei denen noch Aufstiegsmöglichkeiten, Aufstiegschancen in die Mittelschicht?
Wir sehen, dass die Mittelschicht insbesondere am unteren Rand bröckelte. Und das äußert sich auch darin, dass das Risiko, aus der unteren Mittelschicht abzusteigen, gestiegen ist und sich gleichzeitig aber auch die Chancen, aus den unteren Einkommen in die Mittelschicht aufzusteigen, substanziell verringert haben. Und das bedeutet konkret, wer in Deutschland einmal aus der Mittelschicht herausfällt, hat es heute auch deutlich schwieriger, wieder aufzusteigen, als dies noch Mitte der 1990er Jahre der Fall war.
Wenn man das jetzt so nicht hinnehmen möchte als Gesellschaft, von wem muss die Initiative ausgehen, dass sich eben Menschen dann entsprechend qualifizieren, damit sie wieder größere Chancen haben, in die Mittelschicht zurückzukommen oder gar nicht eben bei diesem Prozess des Erodierens dem zum Opfer zu fallen?
Wir sehen in jedem Fall drei große Bereiche, in denen die Politik ansetzen kann, um die Mittelschicht langfristig zu stärken. Das ist zum einen die Stärkung der Aufstiegschancen, insbesondere für jüngere Generationen, bei denen wir gesehen haben, dass es für sie zunehmend schwieriger ist, einen Platz in der Mittelschicht zu bekommen. Das heißt, hier müssen vor allen Dingen jetzt auch vor dem Hintergrund der Pandemie Bildungsrückstände, die entstanden sind, dringend aufgeholt werden. Außerdem müssen wir auch dafür sorgen, dass der große Niedriglohnsektor eingedämmt wird. Da sehen wir beispielsweise bei den Minijobs einen wichtigen Ansatzpunkt, aber auch eine bessere Entlohnung von Berufen, in denen mehrheitlich Frauen tätig sind, wie beispielsweise in der Pflege, ist an dieser Stelle zentral. Und natürlich muss auch die Beschäftigungsfähigkeit gerade in Zeiten strukturellen Wandels auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung und auch Dekarbonisierung erhalten bleiben. Und dazu gehört, dass die Möglichkeit, aber auch die Inanspruchnahme zu Weiterbildung und Umschulung über den gesamten Erwerbsverlauf garantiert werden müssen.
Aber das heißt, von wem muss das ausgehen? Also muss ich als Arbeitnehmer sagen, ich will das machen, oder muss mein Arbeitgeber sagen, du musst es tun, damit du arbeitsfähig bist, oder muss es der Staat machen und sagen, wir wollen, dass unsere Volkswirtschaft leistungsfähig bleibt?
Wir sehen, dass die Weiterbildungsstruktur in Deutschland relativ fragmentiert ist und dadurch wird sie einfach für viele Beschäftigte auch unübersichtlich. Und es liegt jetzt an der Politik, diese fragmentierte Weiterbildungsstruktur transparenter zu machen und auch ein System zu bieten, in dem es Beschäftigten ohne große finanzielle Einbuße und auch unabhängig vom Arbeitgeber, von der Arbeitgeberin möglich ist, sich über den gesamten Erwerbsverlauf weiterzubilden. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass Beschäftigte die Initiative dann annehmen und dieses Angebot auch in Anspruch nehmen. Und wir sehen, dass in Deutschland häufig auch zu wenig Zeit für Weiterbildung ist. Unter anderem, weil von Seiten des Unternehmens diese Zeiten nicht eingeräumt werden, aber auch, weil familiäre Verpflichtungen dem gegenüberstehen, wie beispielsweise mit Blick auf die Kinderbetreuung oder auch die Pflege von Angehörigen. Und hier muss Staat und aber auch müssen Beschäftigte sozusagen Hand in Hand gehen und beide ihren Teil leisten.
Wir haben gestern hier in der Sendung nach Österreich geblickt. Da können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ausbildungsteilzeit gehen und sich parallel zum Job weiterbilden. Der Staat zahlt dann einen monatlichen Ausgleich. Wäre das aus Ihrer Sicht auch eine Möglichkeit, eine innovative Chance, eben genau diese Probleme, die Sie gerade skizziert haben, zu beheben?
In jedem Fall. Also wir blicken bei diesem Thema immer sehr gerne nach Österreich und auch im Koalitionsvertrag ist ja festgeschrieben, dass es so eine Art der Bildungsteilzeit geben soll. Das begrüßen wir grundsätzlich und finden wir einen sehr guten Ansatz jetzt auch mit Blick auf die neue Legislatur. Allerdings ist an dieser Stelle auch wichtig, dass das nicht immer von Unternehmen abhängt, ob eine Person dann Weiterbildung machen darf oder nicht. Das heißt, es muss wirklich einen Rechtsanspruch geben, sodass Beschäftigte auch für sich eine Weiterbildung machen können, die zum Beispiel nicht unmittelbar jetzt für das Unternehmen, für das die beschäftigte Person dann tätig ist, direkt zuträglich ist.
Die Mittelschicht bröckelt in Deutschland. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie, an der Valentina Concilio, Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann Stiftung, mitgearbeitet hat. Und im kommenden Jahr werden wir uns verstärkt mit dem Thema Mittelschicht hier im Deutschlandfunk beschäftigen. Jedes Jahr können Sie ja über den Schwerpunkt unserer sogenannten Denkfabrik abstimmen. Und gewonnen hat, von der Hand in den Mund, die Working Class in Deutschland. 2022 also verstärkt als Thema bei uns im Programm und damit natürlich auch bei Campus und Karriere. Viele Studierende mussten ihre Klausuren und Prüfungen wegen der Pandemie in den vergangenen Monaten digital ablegen. Das hat viele der Studierenden gefreut, weil damit auch weiter ihr Studium möglich war und sie nicht mit einer Unterbrechung rechnen mussten. Einige hat es aber vermutlich auch deswegen gefreut, weil sich neue Möglichkeiten eröffnet haben, um zu schummeln. Um zu fuschen, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Das jedenfalls ergab eine Erhebung, die am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie an der Universität Mannheim entstanden ist. Thomas Wagner hat sich auf die Spur der Fuscher gemacht.
Also ich habe jetzt insgesamt 2 Online-Klausuren geschrieben und das waren halt klassische Online-Klausuren, wie man sie kennt, also eine reine Wissensabfrage.
Jan Werner studiert an der Universität Konstanz Geschichte und Politik, ist zudem Vorsitzender des Studierendenparlaments.
Wir hatten auch keine Aufsicht.
So oder so ähnlich gingen viele Klausuren republikweit über die Bühne, damals im Sommersemester 2020, als die Unis weitgehend geschlossen und nicht nur der Lehr-, sondern auch der Prüfungsbetrieb weitgehend auf Online-Formate umgestellt wurde. Nun stellt sich heraus,
dass Studierende eher zugeben, in Online-Prüfungen zu betrügen, als in Präsenzprüfungen, zwar deutlich häufiger. Unter unseren Befragten haben 60% angegeben, mindestens einmal in einer Online-Prüfung betrogen zu haben. Also bei den Präsenzprüfungen ist diese Zahl deutlich niedriger, liegt es bei etwas über 30%.
Fasst Stefan Janke, Professor für pädagogische Psychologie an der Universität Mannheim, das Ergebnis einer nicht repräsentativen Befragung unter 1600 Studierenden aus ganz Deutschland zusammen. Der Grund für den Trend zum Schummeln: Die Hochschulen mussten seinerzeit quasi über Nacht den Lehrbetrieb auf Online-Formate umstellen, Prüfungen inklusive.
Im ersten liegt der Verdacht doch nahe, dass es insofern häufig einfach sozusagen sehr überstürzt umgesetzt wurde. Das heißt, dass die Prüfung einfach als Upload-Prüfung zur Verfügung stand, ohne jegliche Beaufsichtigung.
Man muss ja auch sehen, es gab im Sommersemester 2020 nicht die Möglichkeit, etwa, dass die Studierenden ihre Kameras anmachen bei einer Live-Prüfung. Das war schlicht nicht möglich, es gab keine Rechtsgrundlage.
Ergänzt Professor Michael Stürner, Prorektor für Lehre an der Uni Konstanz. Er sieht in dem Ergebnis der Mannheimer Befragung keinen Grund zur Panikmache.
Wenn man auch zur Kenntnis nimmt, dass wir natürlich aus dem Sommersemester 2020 gelernt haben, dann ist es keine so erschreckende Zahl mehr.
Und gelernt hätten die Hochschulen so einiges bei der Konzeption von Online-Prüfungen.
Wir können etwa uns vorstellen, eine Multiple-Choice-Klausur, bei der die Fragen mit dem Zufallsgenerator den Studierenden unterschiedlich zugewiesen werden. Das heißt, Student A sitzt zu Hause vor der Frage X, Student B zur selben Zeit vor der Frage Y. Da bringt ein Austausch nichts.
Das ist ja die einfachste Form, sozusagen ein bisschen mehr Kontrolle reinzubringen, zum Beispiel Online-Prüfungen ein bisschen mehr zu speeden, sagen wir, indem ich zum Beispiel nur ein Tool bearbeite, nur begrenzt Bearbeitungszeit pro Frage habe und die Fragen vielleicht noch randomisiert werden. Das macht zumindest so schon Absprachen via WhatsApp ein bisschen schwieriger, weil ich einfach die Zeit nicht habe.
Ergänzt Peter Janke von der Uni Mannheim. Daneben nimmt aber die Diskussion über alternative Prüfungsformate Fahrt auf. Anna Blum studiert an der Uni Konstanz Literatur.
Ich persönlich habe zum Beispiel die Take-Home-Klausuren, die wir bei uns im Studium auch im normalen Studiensemester schon hatten, immer als sehr positiv wahrgenommen. Da hat man die Klausur mit nach Hause genommen und hatte dann eine Woche Zeit, um die mit allen Hilfsmitteln zu bearbeiten, konnte sich auch nochmal mit anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen absprechen. Und das war eine sehr gute Möglichkeit, sich wirklich vertieft mit dem Wissen auseinanderzusetzen und das anzuwenden.
Solche neuen Prüfungsformen seien zudem auch noch effektiv, ergänzt Jan Werner, Vorsitzender des Studierendenparlamentes.
Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es sich auch durchsetzt, weil es halt auch sehr organisationstechnisch unaufwendige Formate sind, um Wissen effizient abzufragen.
Michael Stürner als Prorektor für Lehre an der Uni Konstanz sieht solche kooperativen Prüfungsformate eher kritisch. Am Ende müsse eine individuelle Leistungsbeurteilung stehen, bei Gruppenarbeit sei das aber schwierig. Seine Prüfungsvision für die Zukunft?
Der Trend geht hier zur Online-Klausur vor Ort. Damit entfällt nämlich das Problem der mangelnden Überwachbarkeit. Man ist auf dem Campus, man hat aber die Möglichkeiten der digitalen Welt in der Prüfung. Das betrifft alle Fächer, in denen ich in der Prüfung mit Daten umgehen muss, weil das schlicht auf Papier nicht möglich ist.
Nur ein Bruchteil der muslimischen Kinder deutschlandweit bekommt islamischen Religionsunterricht. In Berlin zum Beispiel sind es knapp 6.000 bei einer muslimisch gläubigen Bevölkerung von über 300.000 Menschen. Ein Grund dafür ist, dass es an geeignetem Lehrpersonal mangelt. Und das soll sich ändern. Die Zahl der Lehrer für das Fach soll steigen. Es entstehen zum Beispiel neue Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten in Frankfurt und Paderborn. Aber bei allem möglichen Fortschritt in der Zukunft, wie der Unterricht aktuell gestaltet wird, das bleibt ein Politikum. Moritz Börner berichtet.
Salam alaikum. Alaikum salam. Sechste Stunde an einer Gesamtschule in Hamm in Westfalen. Rund 20 Jugendliche der 8. Klasse lernen im islamischen Religionsunterricht über den Koran.
Der Umgang mit dem Koran, ihr könnt euch noch daran erinnern, was habt ihr in der letzten Stunde gelernt? Bitte.
Wir haben sozusagen verglichen, wie das sich anhört, wenn Türken Koran lesen und Araber halt Koran lesen. Das sind verschiedene Sachen.
Gut. Und der Umgang mit dem Koran ist ja auch anders. Ich habe euch ja von meinen Erlebnissen von der Pilgerreise erzählt.
Ziel des Unterrichts ist eine reflektierte religiöse Bildung der Schülerinnen und Schüler. Sie sollen lernen, welche Facetten ihre Religion hat, religiöse Traditionen, aber auch politische Dimensionen des Islam kennenlernen. Den Unterricht erteilt Musa Bagraç. Er ist in Hamm geboren, seine Eltern stammen aus der Türkei. Das Fach ist durchaus beliebt, eine Schülerin.
Auf jeden Fall lernt man sehr vieles über unsere eigene Kultur, über unsere eigene Religion, was natürlich sehr schön ist, Sachen zu fragen, die man eigentlich sonst nicht fragen kann. Und man fühlt sich einerseits auch ganz frei, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, aber das kann man halt nicht anderen Lehrern fragen. Und in diesem Unterricht kann ich das halt fragen, mein eigenes Erlebnis dazu berichten, und das ist sehr schön.
Trotz der Begeisterung kommt die Etablierung des islamischen Religionsunterrichts an deutschen Schulen nur langsam voran. Potenzielle angehende Lehrkräfte äußern Vorbehalte, aber auch Schulen und Bildungsministerien sind skeptisch. In Hessen hat das Kultusministerium beispielsweise die Zusammenarbeit mit dem türkischen Religionsverein DİTİB ausgesetzt. Ein Gutachten warf dem Verband vor, zu stark abhängig vom türkischen Staat zu sein. In Nordrhein-Westfalen soll der Verein sogar Lehrkräfte bespitzelt haben. DİTİB musste darum vorübergehend das Gremium verlassen, das den Islamunterricht gestaltet, darf inzwischen aber wieder mitmachen. Für den Hammer Religionslehrer Musa Bagraç ist dieser Wiedereinstieg der DİTİB unverständlich. Er kritisiert auch, dass in dem Gremium konservative Verbände das Sagen haben, das habe Einfluss auf die Erteilung der Lehrerlaubnis der sogenannten Ichaza.
Da wurde dann nach Weltanschauung bzw. nach der richtigen Moschee geschaut. Und sobald man dem nicht entsprach, hat man natürlich die Ijaza-Vergabe, also die Lehrerlaubnisvergabe, entweder verzögert oder man hat erstmal nur eine vorübergehende Ijaza erhalten.
Bagraç glaubt, dass der Einfluss der konservativen Verbände potenzielle Lehrkräfte abschrecken könnte.
Dann fragt man sich natürlich, auch wenn man Interesse an dem Fach hätte, fragt man sich, will ich mir diesen in Anführungsstrichen Kindergarten antun und mich von Nichtpädagogen bewerten lassen, die eventuell gar nicht über meine Lehrqualität etwas sagen wollen, sondern eher über eine weltanschauliche Sache aussagen wollen. Das schreckt natürlich sehr viele Lehrkräfte ab.
Der Münsteraner Professor für islamische Religionspädagogik, Mohanad Kochide, ist selber Mitglied der neuen Kommission und gilt als liberal. Auch er wünscht sich, dass neben den Konservativen in Zukunft mehr liberale Religionsverbände vertreten sind. Trotzdem glaubt er, dass die Gestaltung des Islamunterrichts sich in die richtige Richtung entwickelt.
In den letzten Monaten haben wir die Geschäftsordnung verabschiedet. Wir haben auch die sogenannte Ijaza-Ordnung neu gestaltet. Ijaza, das ist die Lehrerlaubnis, das heißt die klaren Kriterien, nach denen die Religionslehrerinnen und Lehrer die Lehrerlaubnis bekommen. Was sind diese Kriterien? Was müssen sie erfüllen? Das wurde jetzt alles verabschiedet.
Dass der islamische Religionsunterricht ausgebaut werden soll, ist unumstritten. Darum versuchen die Bundesländer, deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer für das Fach auszubilden. An der Uni Gießen beispielsweise soll es ab 2022 entsprechende Weiterbildungskurse für Lehrer geben. In Paderborn wird ab dem kommenden Semester ein entsprechendes Studienfach installiert. Bis zu 100 Pädagoginnen und Pädagogen sollen dort pro Semester ausgebildet werden.
Die Bundesländer wollen den islamischen Religionsunterricht ausbauen. Noch fehlt es aber an Lehrern. Moritz Börner hat berichtet. Eine Sprache richtig lernen, das ist wichtig und das ist auch eine Aufgabe von Kindertagesstätten. Soweit die Theorie. In der Praxis aber haben dies mit ganz unterschiedlichen Kindern zu tun. Auch mit Kindern, die einen speziellen Förderbedarf haben oder deren Eltern selbst kein oder nur schlecht Deutsch sprechen. Seit 5 Jahren gibt es vom Bund ein spezielles Förderprogramm für Kitas. Die bekommen dann zum Beispiel zusätzliche Mittel für Sprachförderung. Jede 10. Kita ist mittlerweile eine sogenannte Sprachkita. Nicole Albers hat sich in einer umgesehen.
Das ist die Oma. Die bat wunderbar. Das ist der Papa.
Morgenkreis in der Schneckengruppe. Die Kinder lernen die Wörter der Woche mit den Händen. Die Oma zum Beispiel wird verdeutlicht durch eine halb geöffnete Hand am Kopf. Das soll einen Dutt darstellen. 2 Finger über den Mund, der Schnäuzer steht für Papa. Schon die Kleinsten der Gruppe wissen genau, um was es hierbei geht.
Das Gebärden.
Und wofür ist das wichtig?
Dass wir das wissen. Wenn Menschen taub sind, damit sie das auch verstehen. Darum gibt es Zeichen.
Jede Woche kommen neue Wörter dazu, eingeführt von Birgit Hilwig-Janssen, die Sprachförderkraft der DRK-Kita Steverspatzen in Senden.
Gebärden ist für alle was, also jeder kann davon profitieren, weil man zum Beispiel die Silben betont, wenn man spricht, weil man langsamer spricht, wenn man Gebärden macht. Und dadurch haben alle Kinder was davon. Man braucht Blickkontakt. Es gibt Kinder, die Schwierigkeiten haben, Blickkontakt zu halten. Und all das wird da verlangt oder gefördert.
Hilwig-Janssen ist dank des Förderprogramms Sprachkita seit über 2 Jahren in Senden und unterstützt das Team. Das sorgt zum einen für Entlastung bei den alltäglichen Aufgaben, aber vor allem dafür, dass der Fokus jeden Tag aufs Neue auf Sprache gesetzt wird.
Wir haben ja auch Kinder, die zu Hause eine andere Sprache sprechen und somit brauchen die uns als Vorbild. Und auch Kinder, die jetzt die Aussprache noch nicht so für sich haben, ist das natürlich auch positiv, wenn sie immer wieder mit Sprache in Verbindung kommen.
Über 70 Kinder aus 11 Nationen gehören zu den Steverspatzen. Alle unter einen Hut kriegen, allen die gleichen Bildungschancen ermöglichen. Dem hat sich die Kita verschrieben. Insofern ist Einrichtungsleiterin Andrea Welzel froh über das Förderprogramm.
Es hat sich einiges bei uns verändert in der ganzen Zeit. Als wir uns auf den Weg gemacht haben, haben wir so in ganz vielen Richtungen überlegt, wo möchten wir gerne hin, was möchten wir gerne ändern bei uns in der Einrichtung. Und was uns dabei ganz wichtig ist, alle Kinder profitieren davon und vor allem die Kinder haben ganz viel Spaß dabei.
Genauso wie die Eltern, egal welcher Herkunft. Auch die sollen wissen, was in der Kita geplant ist. So gibt es seit einiger Zeit am Eingang und in den Gruppen große Wochenpläne mit Piktogrammen, kleinen Schaubildern wie etwa einer Schaukel oder dem Mauseloch. Was bedeutet das denn?
Dann gehen wir nach unten und dann können wir da toben.
Und noch Stopptanz machen.
Ja, und dann macht Jenny oder Birgit oder Marina immer Musik an.
Auch das eine Idee der Sprachförderkraft. Impulse, die viele Kitas gut gebrauchen könnten, doch längst nicht alle bekommen.
Genau, das ist dem Fachkräftemangel geschuldet,
erklärt Claudia Christen, die für die Caritas Münster viele Sprachkitas im Bistum betreut.
Es ist schwierig, die Stellen zu besetzen, weil die Stellen eben auch häufig befristet sind. Also nur für die Projektlaufzeit. Das ist das Problem dabei.
Das wird voraussichtlich schon in einem Jahr sein. Und es ist unklar, ob die Kita weiterhin durch die Sprachförderkraft unterstützt wird. Immerhin, die bisher umgesetzten Sprachideen kann den Steverspatzen niemand mehr wegnehmen. Die Piktogramme und die Gebärden beim Morgenkreis, die kennt hier jedes Kind.
Guten Morgen, guten Morgen. Wir winken uns zu. Guten Morgen, guten Morgen. Erst ich und dann du.
Das war's für heute mit Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin des Deutschlandfunks. Gleich geht's weiter mit Corso Kunst und Pop. Der Kollege Sören Brinkmann übernimmt und am heutigen Welt-AIDS-Tag befasst er sich mit der Doku Es war wie ein Krieg. Mit der AIDS-Krise befasst sich diese Doku. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.